HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Der Papst ist auf Reisen in seinem Heimatkontinent und er stärkt vor Ort vor allen Dingen den Ureinwohnern den Rücken. Die Schweinepest als das grüne Fukushima. Theologen wollen einen Wandel bei der Fleischerzeugung. Und unser Sonntagsthema Think Big von wahrer und von falscher Größe. Der Papst ist auf Reisen in seinem Heimatkontinent. Zwar ist auch diesmal Argentinien nicht auf dem Reiseplan, was ihm seine Landsleute inzwischen ziemlich übel nehmen, aber mit Chile und Peru besucht er zwei Länder, in denen sich die besonderen Herausforderungen von Kirche und Gesellschaft in diesem Kontinent besonders klar zeigen, nämlich die ökologischen Probleme, zum Beispiel der gefährdeten Urwälder, aber auch die Missbrauchsfälle der Kirche und auch der Umgang der Staaten mit den Ureinwohnern. Den Mapuche in Chile konnte der Papst offensichtlich sehr erfolgreich den Rücken stärken bei seiner Visite für ihren langen Kampf um Lobby, Land und Rechte. Ivo Maruschik berichtet.
Der Papst hat eindeutig den Ton getroffen, zumindest bei den Mapuche, die seine Messe in Temuco im Süden von Chile besucht haben. Man erkennt sie an ihren bunten Trachten und am zufriedenen Lächeln, mit dem sie das Gelände der Papstmesse verlassen. Das war wunderschön und es macht mich stolz, Mapuche zu sein. Ich gehe sehr zufrieden und glücklich nach Hause. Es war sehr berührend, dass er ein paar Worte in unserer Sprache gesagt hat. Das durch Mark und Bein gehende Trutrukerhorn der Mapuche ersetzte die Glöckchen in der Liturgie. Der Besuch beim indigenen Volk der Mapuche war der Höhepunkt der Reise von Papst Franziskus nach Chile. In der unruhigen Region Araucanien, wo immer wieder Kirchen, Lastwagen oder zuletzt Hubschrauber brennen, hat der Papst eindeutig Partei ergriffen für die Sache der Mapuche. Gewalt sei zwar immer und in jeder Form abzulehnen.
La violencia.
Gewalt verkehrt jedes noch so gerechte Anliegen in eine Lüge. Aber der Papst gab auch dem Staat eine Mitschuld an der Eskalation der Gewalt im Mapuche-Gebiet, weil er viele seiner Versprechen nicht eingehalten habe. Wir sollten aufpassen mit diesen wunderschönen Verträgen, die letztlich nie erfüllt werden. Wenn sie dann nicht umgesetzt werden, dann wird mit dem Ellbogen ausradiert, was mit der Hand geschrieben wurde. Und das ist auch eine Form der Gewalt, weil sie jede Hoffnung zunichte macht. Rund 1,3 Millionen Mapuche kämpfen in Chile weiterhin für Autonomie und fordern die Rückgabe von Gebieten, die unter der Diktatur von General Pinochet enteignet wurden. In diesem Punkt ist das sonst so fortschrittliche Chile ziemlich rückständig. Selbst im Vergleich zur Diktaturzeit habe sich die Ausgrenzung der Mapuche sogar noch verschärft, sagt Thomas Wieland vom katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat.
Es wurden im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas keine angemessenen rechtlichen Formen entwickelt, um die Autonomie der Kultur und um das Überleben zu sichern. Es gelten die Gesetze aus der Zeit der Militärdiktatur.
Vom Besuch und den Worten des Papstes fühlen sich die Mapuche in Temuco jetzt bestärkt. Wir wollen doch nur Frieden und Respekt. Wir werden immer wie Terroristen behandelt, aber das sind wir gar nicht. Das Wichtigste wäre, dass wir als eigenes Volk anerkannt werden, dass man anerkennt, dass wir uns von den anderen Chilenen unterscheiden. Chile muss endlich seine ethnische Vielfalt anerkennen. Die historische Schuld des chilenischen Staats besteht weiter. Er muss uns unsere Gebiete zurückgeben, damit wir endlich autonom sein können. Doch auch wenn die Mapuche durch den Papstbesuch jetzt Hoffnung schöpfen, dürften sie noch einen langen Atem brauchen. In wenigen Wochen übernimmt der rechtskonservative Milliardär Sebastián Piñera das Präsidentenamt in Chile. Seine erste Amtszeit hatte nur auf dem Papier Fortschritte gebracht, aber nicht in der Sache. Der Papst traf sich nach der Messe noch zum Mittagessen mit Mapuche-Anführern. Allerdings achtete die Kirchenleitung streng darauf, dass keine Gruppen an dem Treffen teilnahmen, die mit Gewalt in Verbindung gebracht werden.
In Berlin hat am vergangenen Freitag die Grüne Woche begonnen. Dort bei den Herstellern und Vermarktern landwirtschaftlicher Produkte zeigen sich gerade besonders die Schweinehalter in großer Sorge. Es herrscht das große Zittern, denn die afrikanische Schweinepest, die sich aus den osteuropäischen Regionen Deutschland nähert, weckt Erinnerungen an frühere Tierseuchen. Bricht die afrikanische Schweinepest aus, ist der Mensch zwar nicht bedroht, doch die Tiere in den betroffenen Höfen müssen alle gekeult werden, wie es heißt, also gekeult. getötet werden. Tierethiker und Theologen fragen da nach dem Sinn einer Landwirtschaft, die das massenhafte Töten der Schweine als eine Art Kollateralschaden in Kauf zu nehmen scheint. Michael Hollenbach berichtet.
Niedersachsen ist Schweineland Nummer 1 in Deutschland. Rund 9 Millionen Schweine werden hier gemästet. Deshalb ist die Angst vor der afrikanischen Schweinepest besonders groß, weiß Ricarda Rabe.
Wenn es denn dazu käme, dann wäre das für die Landwirte sehr, sehr furchtbar. Das ist für die ein fast traumatisch zu nennendes Geschehen.
Die Pastorin ist zuständig für den Bereich Landwirtschaft in der hannoverschen Landeskirche. Der Deutsche Bauernverband fordert, 70% aller Wildschweine in Deutschland, das wären rund 700.000, abzuschießen, um die Gefahr einer Übertragung der Seuche auf Mastschweine zu vermindern. Die Wildschweine würden prophylaktisch getötet, denn noch gibt es hierzulande keine infizierten Wildschweine.
Um dieses Seuchengeschehen zu stoppen, muss es vielleicht passieren. Damit müssen wir leben. Ist es jetzt, um Tausende von Hausschweinen zu schützen, sinnvoll, eine gewisse Anzahl von Wildschweinen zu töten? Ja, das ist ein Dilemma.
Hilal Sezgin kann solche Argumentationen nicht nachvollziehen. Die muslimische Publizistin und Tierethikerin vermutet,
die Angst vor der afrikanischen Schweinepest ist rein wirtschaftlich motiviert. Also es muss kein Mensch Angst haben um seine Gesundheit. Wovor man letztlich Angst hat, ist, dass die afrikanische Schweinepest nicht in deutschen Ställen, sondern überhaupt auf deutschem Gebiet auftaucht und dass dann die Länder, die das deutsche Schweinefleisch importieren, wie zum Beispiel China, China ist ein ganz großer Abnehmer von deutschem Schweinefleisch, dass diese Länder dann Rückzieher machen.
Durch eine Handelssperre könnten der Schweinebranche bis zu 3 Milliarden Euro jährlich verloren gehen. Nicht in wirtschaftlichen, sondern in tierethischen Kategorien, denkt Rainer Hagenkort vom Katholischen Institut für Theologische Zoologie in Münster. Der Priester tritt schon seit langem für einen radikalen Ausstieg aus der Massentierhaltung ein.
Mir fällt ein Stichwort dazu ein, nämlich Fukushima der Landwirtschaft. Fukushima deshalb, weil auch vor Jahren es überhaupt nicht denkbar war, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt. Fukushima musste kommen, eine Riesenkatastrophe musste kommen und dann ging es plötzlich schnell. Warum jetzt nicht den Begriff übertragen, zu sagen, wir haben jetzt das Fukushima der Landwirtschaft dringend raus aus diesem System der industriellen Tierhaltung?
Also das kann ja wohl nicht sein Ernst sein, so einen absoluten Katastrophenfall sich quasi zu wünschen, damit ein Umdenken passiert.
Empört sich die evangelische Pastorin Ricarda Rabe.
Den Kollateralschaden, den halte ich für viel zu groß. Es hat in den Seuchenzügen der 2000er Jahre auch Landwirte gegeben, die aus der Verzweiflung darüber, dass ihre Bestände gekeult werden mussten, sich das Leben genommen haben. Das kann ja wohl nicht sein.
Ricarda Rabe bricht da eher eine Lanze für die Landwirte. Sie wehrt sich gegen eine einseitige Schuldzuweisung.
Ich habe ganz große Probleme mit dem Begriff Massentierhaltung. Es ist eine Nutztierhaltung. Wir haben was zu essen auf dem Tisch. Also es gibt Gott sei Dank Menschen, die diese Arbeit für uns tun.
Die muslimische Tierethikerin Hilal Sezgin will sich auf eine derartige Argumentation erst gar nicht einlassen. Sie denkt vor allem an die Tiere.
Es handelt sich jetzt aus meiner Sicht als Tierrechtlerin sowieso um eine Ungerechtigkeit gegenüber dem Tier. Ich würde sagen, wir müssen die Diskussion woanders anfangen lassen. Wir können uns ja auch anders ernähren. So oder so, es wird immer auf dem Rücken der Schweine ausgetragen.
HR Info. Himmel und Erde.
Große Dinge werden sich heute entscheiden, wenn alles so geht wie geplant. Es geht um die Große Koalition, die ja offenbar noch nicht alle SPD-Mitglieder auch für eine große Sache halten, sondern eher für ein großes Übel. Andere in der SPD sind zwar auch nicht begeistert, sehen in der Großen Koalition aber das kleinere Übel gegenüber Neuwahlen und dem Scheitern einer Regierungsbildung, die dann Deutschland weiter für Monate lähmen würde. Uns hat dieser Tag angeregt, mal über das Große und die Größe nachzudenken, nicht zuletzt über die Größe des Menschen. Was eigentlich macht die Größe eines Menschen aus, besonders die innere Größe eines Menschen? Diese Frage stellt Lothar Bauer-Ochse jetzt an den Philosophen, Gestalttherapeuten und Seelenexperten Matthias Jung aus Lahnstein.
Was verstehen Sie unter innerer Größe, Herr Jung?
Mir scheint, es ist die Souveränität. Es gibt einen ganz hübschen Hinweis in allen Märchen. In den Märchen werden die kleinen Helden bzw. Antihelden am Ende, wenn sie die Lebensprobleme für sich gelöst haben, dann werden sie Königin oder König. Und der König ist ja gleichbedeutend mit dem Souverän. Wenn ich Souveränität erreicht habe, und zwar Souveränität über mein eigenes Reich, über mich selber, nicht mehr unter Minderwertigkeitskomplexen, unter Verletzungen leide, unter Rachsucht leide, wenn ich mein eigenes Territorium erreicht habe und mich nicht mehr innerlich abhängig mache, ich ruhe in mir.
Sind es besondere Umstände oder Situationen so in unserem Alltag, unter denen sich diese innere Größe beweist?
Ganz unzweifelhaft. Da stehen an erster Stelle sicher auch die Krisen in unserem Leben. Wie bewältigen wir die? Ganz einfaches Problem, das ich als Paartherapeut immer wieder erlebe. Wie gehst du, Frau, wie gehst du, Mann, mit deiner Scheidung, der Trennung um? Machst du Rosenkrieg, Rachsucht? Bleibst du im Museum der Verletzung? Machst du noch kostenlos nach Mitternacht Führung für Fremde, was dir dein Ex-Mann, deine Ex-Frau angetan hat? Oder kannst du das auch nobel bewältigen? Oder auch beispielsweise Krankheiten, wie gehen wir damit um? Sie sind auch oft ein Stück Kränkung. Ich bin zerbrechlich geworden. Der Tod von Angehörigen, wirtschaftliche Lebenskrisen. In solchen Situationen zeigt sich, welchen Proviant wir dabei haben. In der Psychologie würde man sagen, welche Resilienz, welche Widerstandskraft, dass wir nicht gleich in suizidale Gedanken kommen, dass wir nicht die Flinte ins Korn werfen, dass wir eine gewisse Lebenserfahrung haben, die uns speist und wo wir auch die alltäglichen Konflikte des Alltags, ich denke an die Beziehung, ich denke im Beruf, mit Humor und mit auch einer gewissen Grundgüte und positiven Einstellung meistern.
Groß zu denken, das wird uns ja manchmal empfohlen. Think big heißt es dann auf Amerikanisch. Ja, was sagt der Therapeut und Lebensberater Matthias Jung? Ist es empfehlenswert, von sich selbst auch groß zu denken und die eigenen Möglichkeiten eben nicht klein anzusetzen? Also würden Sie Ihren Klienten empfehlen, sich selber auch Großes zuzutrauen?
Ganz unbedingt nicht klein klein zu bleiben, auch einen Stolz auf sich zu haben, Selbstliebe zu haben. Das ist nicht zu verwechseln mit Narzissmus und mit Größenwahn. Unbedingt empfehle ich das. Wir können in der Regel viel mehr, als wir uns zunächst mal zutrauen. Jeder kennt es von uns, dass wir in Situationen des Lebens ein neues Ufer anstreben müssen. Ein ganz einfaches Problem. Ich habe mich, wie so manche, habe ich mich gesträubt gegen die ganze Computerkunst und das Umgehen mit dem Internet und alles, bis ich gemerkt habe, das ist ja läppisch, jeder 14-Jährige kann das. Und natürlich habe ich es dann angefangen und dann ist es Selbstverständlichkeit geworden. Es war für mich sehr wichtig. Ich habe mich auf die Probe gestellt. Ich konnte mehr, als mir zugetraut hat. Ja, es sollte im Menschen auch immer dieses Gefühl sein, was schlummert noch alles in mir? Welche Energien, welches noch Unerschlossene? Und um Gottes Willen nicht in die Selbstabwertung zu gehen.
Entdecken, welche Größe in uns schlummert, empfehlen Sie. Aber Sie haben es auch angesprochen, Herr Jung, der Größenwahn. Wo ist da die Grenze?
Die Grenze ist natürlich, wenn ich mich nicht mehr widerspiegeln lasse von meiner Umgebung, wenn die Umgebung langsam aufmerksam wird und auch mal selbstverständlich auch die eigenen Grenzen zu sehen und sich mit den Grenzen auch zu befreunden. Ich kann nicht Klavier spielen, ich kann kein Musikinstrument. Jeder von uns hat das. Also es ist beides. Auf der einen Seite Stolz und Selbstvertrauen und auf der anderen Seite auch ein Stück Demut. Das hindert uns auch vor der moralischen Fallhöhe, wenn wir dann mal runtersausen.
Was ist wahre Größe? Was ist innere Größe? Das waren Antworten von dem Philosophen und Gestalttherapeuten Matthias Jung vom Dr. Max-Otto-Brucke-Haus in Lahnstein. Rund um Größe und um das Große kreist der kleine Sonntagsschwerpunkt von Himmel und Erde an diesem Tag, wo die Zukunft der Großen Koalition besiegelt werden könnte. Größe fasziniert uns ja üblicherweise, aber Größe kann auch Angst machen. Ein riesiger Hund mit rauem Fell, fast so groß wie ein Wolf. Auf manche Menschen kann der irische Wolfshund wirklich furchteinflößend wirken. Doch da täuscht der Eindruck. Er ist sogar gut geeignet als ein milder und verträglicher Familienhund. Das Ehepaar Schütze aus Driedorf teilt sich ihr Haus gleich mit drei dieser großen Hunde. Ab und zu kommt ein Wurf Welpen dazu und hr-Inforeporterin Johanna Kleibel hat die Riesenhunde bei ihrer Familie im Westerwald einmal besucht.
Kaya, Don und Einstein sind irische Wolfshunde. Don, der größte von ihnen, hat eine Schulterhöhe von 91 cm und wiegt gut 70 Kilo. Auf Spaziergängen bekommt Karin Schütze wegen ihrer Hunde öfters mal Sprüche zu hören.
Wo ist denn der Sattel? Kann man da drauf reiten? Ach, guck mal, sagen sie dann zu ihrem Kind, da kannst du dich mal draufsetzen. Oder, oh, das ist ja ein Pony. Mittlerweile, wenn ich den Spruch höre, sage ich immer, oh, in Biologie nicht so gut aufgepasst. Es ist eigentlich ein Hund und man sieht's auch. Ja, habt ihr die denn im Haus? Ja, sag ich, wo denn sonst?
Für das Ehepaar Schütze ist es eine Selbstverständlichkeit, sich ihr Haus mit den drei Hunden zu teilen. Die sind ruhig und bellen selten. Abends kommt auch schon mal einer zum Kuscheln mit aufs Sofa. Trotz seiner Kraft gilt der irische Wolfshund als besonders sanfte Hunderasse.
Die sind unglaublich menschenbezogen. Also einen irischen Wolfshund in Zwinger stecken, dann geht er psychisch kaputt. Die sind familienbezogen, möchten immer dabei sein und sind ja auch sehr, sehr gut zu handeln. Also man kann die mit ins Restaurant nehmen.
Die Schützes haben volles Vertrauen in ihre Hunde, doch beim Spazierengehen spielt deren Größe dann doch eine Rolle. Merkt Karin Schütze, dass jemand Angst hat, hält sie Abstand und die Hunde bleiben an der Leine. Auch die Auswahl der Spielkameraden ist beschränkt.
Wenn so ein kleiner Hund mit 3-4 Kilo mit ihm spielt, zieht er immer den Kürzeren, er braucht nur mal mit der Pfote schlagen. Dann kann der sich schwer verletzen und wir lassen sie eigentlich nur mit Hunden spielen, die so wenigstens Retriever-Größe haben.
Seit über 15 Jahren halten die Schützes irische Wolfshunde. Seit 2006 züchten sie auch selbst. Ungefähr alle 2 Jahre kommt in ihrem Haus ein Wurf zur Welt. Das bedeutet für das Ehepaar Arbeit rund um die Uhr.
Die ersten 4 Wochen, wenn die Hündin bei den Welpen in der Wurfkiste ist, liegt ständig jemand auf einer Matratze vor der Wurfkiste, hat so die Hand auf der Mama, weil die Mama wiegt so zwischen 55 und 60 Kilo. Ein neugeborener Welpe wiegt 500 Gramm und wenn die sich drauflegt, ist der Welpe tot.
Durch den Einsatz der beiden ist das in ihrer Zucht noch nie passiert. Manchmal hat Karin Schütze schon vor der Geburt der Welpen eine volle Interessentenliste. Mit jedem potenziellen Käufer trifft sie sich und stellt sicher, dass die Hunde ein geeignetes Zuhause finden. Ein hohes Stockwerk oder eine Stadtwohnung ohne Garten kommen für die sanften Riesen nicht in Frage.
Der irische Wolfshund ist was Großes, früher zum Wölfejagen in Irland in Gebrauch. Nachdem die Wölfe ausgestorben waren, als ein verträglicher Haushund bekannt, allerdings eben von riesenhafter Statur. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Sie kennen dieses Sprichwort sicherlich. Und wenn einer solch große Reisen tut wie der Abenteurer-Fotograf und leidenschaftliche Wüstenfreund Michael Martin, dann kann er besonders viel erzählen. 5 Jahre lang ist Michael Martin für sein jüngstes Projekt unter dem Titel Planet Wüste mit der Kamera um die Welt gereist, an den Nordpol und den Südpol, in die kältesten Eiswüsten und die heißesten Trockenwüsten. Welche Gefühle einen da beschleichen, welche großen Gefühle, das hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse Michael Martin gefragt.
Herr Martin, wer in mehr als 3 Jahrzehnten so viel von der weiten Welt und von der einsamsten Natur gesehen hat wie Sie, wann erlebt der eigentlich noch große Gefühle?
Die gibt es schon immer wieder, ja. Also ich kann mich an einen Tag erinnern, 20. März 2015, totale Sonnenfinsternis über Spitzbergen. Und wir sind von der Antarktis in die Arktis gereist, hatten also 2 Tage Anreise. Ja, und es war immer schlechtes Wetter gewesen davor und abends Finsternistag, strahlender Sonnenschein und dann diese verfinsterte Sonne über den Gletschern Spitzbergens zu erleben, diese 90 Sekunden Totalitätsphase. Ich war total ergriffen, sodass ich fast nicht fotografieren habe können und als die Finsternis vorbei war, habe ich echt zum Weinen angefangen. Ich war so erleichtert, dass ich doch ein oder andere Foto machen konnte und das erleben durfte.
90 Sekunden, an die Sie sich noch 3 Jahre später fast so gut erinnern können. Toll. Die Reisen, die Sie unternehmen, die kann man ja nicht im Reisebüro buchen in diese entlegensten Gebiete. Da gibt es keine Pauschalreisen und das heißt, Sie sind oft ja auch auf Hilfe vor Ort angewiesen, auf Menschen, die Sie einladen in Ihre Jurte, die Ihnen beim Problem weiterhelfen. Welche Rollen spielen diese Menschen für so große Gefühle des Abenteuerreisenden Michael Martin?
Für mich sind es eigentlich die allerschönsten Momente, noch stärkere Momente als die mit der Natur, sind einfach die menschlichen Begegnungen. Also ob das, wie Sie sagen, in der Jurte ist oder jetzt bei den Afar-Nomaden in der Danakil-Wüste oder bei Tuareg in der Sahara, das sind Menschen, die oft von ungewöhnlicher charakterlicher Stärke sind, ein gewisses Charisma haben und oft so eine Warmherzigkeit ausstrahlen. Und da erlebe ich dann so Dinge, die man vielleicht auch in Europa gar nicht mehr so kennt, wie Gastfreundschaft und diesen Familien sind. Das ist, ich fühle mich da einfach geborgen und willkommen, ja.
Sie machen ja keine Kurzreisen, also zum Südpol in die Wüste Gobi oder auch nur in die Sahara. Das ist ja, da sind Sie oft lange unterwegs. Reisen, das wissen wir, da hat man Vorfreude drauf, das gibt Aufbruchslust. Aber wie ist das, wenn es dann wieder Richtung Heimat geht nach Hause? Welche großen Gefühle stellen sich da bei Ihnen ein?
Bei mir stellt sich schon ganz oft Heimweh ein, richtiges Heimweh, weil ich habe 2, wenn auch erwachsene Kinder, wenn meine Frau zu Hause geblieben ist, dann habe ich natürlich nach ihr Sehnsucht und das geht bei mir nach ein paar Tagen schon los. Dann fange ich schon an, die Tage rückwärts zu zählen, noch 19 Tage, noch 18 Tage, dann bin ich wieder zu Hause, sehe meine Liebsten wieder, aber auch so profane Dinge wie eine warme Dusche oder ein pünktlicher Bus nach selbst diesen Dingen kann man sich sehnen und das ist ein schönes Gefühl, so ein leicht wehmütiges Gefühl, aber es ist einfach schön, überhaupt Heimweh zu haben, das einen wer zu Hause erwartet. Das mag ich sehr gerne, das Gefühl.
Heimweh also als ein großes Gefühl, das Michael Martin kennt, der Abenteurer, Weltreisende und Fotograf. Im Gespräch mit Lothar Bauerochse hat er uns Einblick gegeben in seine großen Gefühle. Und zum Schluss machen wir in Himmel und Erde noch einen kleinen Zeitsprung. Klein ist fast ein bisschen untertrieben, denn es geht in die Zeit vor Christi Geburt. Im letzten Jahrtausend vor Christus lebte in Mittel- und Norditalien ein Volk, das eine besonders enge Beziehung zu seinen Göttern hatte. Es las aus Naturerscheinungen den Willen der Götter heraus, konnte direkt mit ihnen in Verhandlungen treten und vieles, was man über diese Welt weiß, nämlich die etruskische Kultur und Götterwelt, das wissen wir aus den Grabanlagen der Etrusker. HR-Inforeporterin Johanna Kleibel hat sich im Archäologischen Museum Frankfurt darüber informiert, denn da gibt es derzeit eine sehenswerte Ausstellung über die Etrusker.
Die Etrusker bestatteten ihre Verstorbenen mit reichen Grabbeigaben. Geschirr, Gefäße und manchmal auch Goldschmuck und Waffen begleiteten die Toten ins Jenseits.
Zunächst in den früheren Phasen war es ja eher so, dass man davon ausging, dass der Tote ähnlich wie im Diesseits auch im Jenseits weiterlebte, weshalb man all diese Beigaben mit dem gesamten Bankettgeschirr und so weiter mit ins Grab gab, damit der Tote gut versorgt ist für das Jenseits.
Natascha Bakerpur-Kaschani ist Kustodin am Archäologischen Museum Frankfurt und verantwortlich für die Ausstellung »Die Götter der Etrusker«. Die meisten Ausstellungsstücke stammen aus etruskischen Gräbern. Auf Urnen und Aschenkisten ist die Reise ins Jenseits abgebildet.
Was wirklich schön ist hier bei dieser Urne, ist, dass wir hier an der Seite das Tor zur Unterwelt sehen. Das ist ganz wundervoll.
An den Stirnseiten des kistenförmigen Behälters ist jeweils eine Jenseitspforte abgebildet. Die Aschenkiste aus Alabaster ist aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Auf der Vorderseite führt eine Dämonin vier unruhig scharrende Pferde. Darunter sind Wellen und zwei Delfine zu sehen.
Wunderschön ist, dass immer diese Meereswesen eine Rolle spielen in der Jenseitsvorstellung. Und wir hier dann diese Delfine haben, die eben auch einen Toten in die Unterwelt geleiten können.
Die Abbildungen zeigen nicht den Schrecken des Todes, sondern den Weg ins Jenseits. Dämonen und Tiere helfen bei der beschwerlichen Reise. Oft wurden die Urnen und Aschenkisten in großen Familiengräbern untergebracht, die als Häuser oder Speisesäle gestaltet waren.
Wir wissen eben besonders aus dieser Grabkultur, aus der Bestattungskultur, dass die etruskische Bevölkerung über auch ihre Vorfahren in Kontakt mit dem Jenseits und somit auch mit der Götterwelt stand, indem sie diese Bestattungsplätze ihrer Familien immer wieder besucht haben und dort Rituale abgehalten haben, Bankette abgehalten haben.
Nicht nur in der Bestattungskultur, auch im Alltag waren die Götter präsent. Der etruskische Glaube ist dem der Griechen und Römer ähnlich. Es gab viele Götter mit unterschiedlichen Eigenschaften. Doch es gibt einen zentralen Unterschied.
Zunächst mit einem Glauben, dass man mit den Göttern verhandeln könne, und zwar direkt. Also es gab ja ein großes Wissen an Eingeweideschau, an Interpretation zum Vogelflug. Und so konnte der etruskische Priester mit den Göttern kommunizieren und auch direkt Rücksprache halten.
In der Ausstellung ist das Modell einer Leber aus Bronze zu sehen. Die Oberfläche ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, in die Götternamen eingeritzt sind. Zeigte die Leber eines Opfertieres Unregelmäßigkeiten, konnte ein Priester daraus die Botschaft einer Gottheit lesen.
Also es war nicht, wie wir es aus der griechischen Mythologie kennen, dass man einen Orakelspruch erhält und dann steht man mehr oder weniger mit einem großen Fragezeichen da, sondern man konnte wirklich Zwiesprache halten.
Die Etrusker versuchten auch den Willen der Götter zu beeinflussen und dankten ihnen, wenn ihre Bitte erhört wurde. Tieropfer und Speisen sollten die Götter gnädig stimmen. Oft kamen auch symbolische Figuren zum Einsatz. Ein Fuß aus Terrakotta, wenn jemand sich den Fuß verletzt hatte. Ein Geschlechtsteil bei einem Kinderwunsch.
Sie sind ganz jenseits orientiert und man weiß viel über ihre Kultur und über ihre Gottesvorstellungen aus den Grabanlagen. Die Etrusker und ihre Götter. Eine Ausstellung im Archäologischen Museum Frankfurt. noch bis in den Februar hinein zu besuchen. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen heute große Gefühle und große Momente und falls die sich nicht einstellen sollten, einfach einen erholsamen Sonntag.